Moin Moin zu der Schmerzcode. Der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Ja, herzlich willkommen zur 21. Folge unseres Podcasts der Schmerzcode. Der Podcast, der das Mysterium Schmerz einfach und praktisch entschlüsselt. Jan-Peer, herzlich willkommen.
Marco, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Oh, live, ne?
Seit längerer Zeit mal wieder. Du warst ja, ich will nicht sagen im Urlaub, du hast dich ja fortgebildet.
Ja.
Und jetzt ist mal wieder Zeit, dass wir zusammensitzen. Wie schön.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch, face-to-face ist immer ein bisschen netter als am Telefon.
Ja,
wobei, man könnte ja auch so eine Videokonferenz machen, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja, das haben wir ja auch gemacht, das ist auch gut. Aber manchmal ist der persönliche Kontakt doch der schönste.
Ich musste in letzter Zeit an dich denken, weil du ja unseren Podcast immer zum Ende hin sehr viel Werbung machst, dass Leute sich melden sollen mit Ideen. Und du wirst es nicht glauben, es hat sich eine Patientin bei uns gemeldet.
Das ist schön.
Ja, finde ich auch, finde ich großartig. Und wir haben das auch sofort genutzt. Und ich habe die nette Dame angeschrieben und einfach gefragt, Mensch, wollen wir nicht zusammen mal einen Podcast machen, genau zu dem Thema? Jetzt darfst du es auflösen, was wir heute als Thema haben.
Ja, wir haben heute eine seltene Erkrankung. Wir haben heute das Ehlers-Danlos-Syndrom und die damit verbundene Schmerzproblematik, die wir in den Mittelpunkt stellen wollen.
Ja. Ist ja eine spannende Erkrankung, muss man sagen.
Ja, vielfältig und spannend, ist tatsächlich eher eine seltene Erkrankung. Prävalenz ist so 1 zu 5.000. Damit kann ja ehrlich gesagt niemand was anfangen. Und deswegen habe ich konnte das gar nicht einordnen. Die Europäische Union, die sagt, dass Erkrankungen dann selten sind, wenn sie eine Prävalenz von kleiner 1 zu 2.000 haben. 1 zu 5.000 ist also seltener. Und insgesamt gibt es dann seltene Erkrankungen weltweit so zwischen 6 und 8.000, die zum Teil noch deutlich geringere Prävalenzen haben, also sehr, sehr selten sind. Aber 1 zu 5.000 ist gar nicht so selten. Ehlers-Danlos ist so ähnlich wie Marfan-Syndrom, so von der Häufigkeit. Das ist ungefähr auch 1 zu 5.000. Oder zum Beispiel Osteogenesis imperfecta, also Glasknochenkrankheit. Also ist schon was Seltenes, aber da habe ich mal zwei Patienten gesehen und die laufen einem dann doch schon immer mal über den Weg. Also Ehlers-Danlos-Syndrom.
Ja, gehört, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu den genetischen Bindegewebserkrankungen, ne?
Dass du das so unfallfrei sofort sagen kannst.
Wahnsinn,
ja, das
ne?
Ist richtig. Ja,
ja, ist richtig, ne?
Genetische Bindegewebserkrankung.
Ja, schön, ne? Und das ohne sprachlichen Stolpern, finde ich auch ganz gut.
Und da liegt ja auch der Schlüssel für diese Mannigfaltigkeit, auf die wir gleich noch kommen werden, weil Bindegewebe haben wir tatsächlich überall im Körper. Also es ist nicht nur, vielleicht hat man so ein Bild vor Augen, das ist ja sowas wie, also was kennzeichnet diese Erkrankung? Das ist ja Hypermobilität der Gelenke. Also man kennt ja so aus der Grundschule, na, guck mal, ich kann den Daumen hier an meinen Unterarm klappen oder ich kann den kleinen Finger umbiegen und so weiter. Das ist auch ein Zeichen. Weil da halt das Bindegewebe eben nicht so oder so hypermobil ist. Dann gibt es auch so diese Bilder mit der hypermobilen Haut, die dann ganz weit ab weggezogen werden kann.
Ja, das sind die klassischen Bilder, wenn man über das EDS redet, ne?
Genau, aber klassischerweise, das sind auch zwei ganz typische klinische Befunde, die man immer findet. Und das dritte klinische Befund ist, dass dieses Bindegewebe auch vulnerabler ist, also nicht so fest und nicht so, also fragiler, so heißt es, ne? Fragile.
Also die Stabilität ist da nicht so gegeben.
Ja, Tissue Fragility.
Aber das macht uns ja auch als Notärzte extrem große Sorgen, wenn es um Gefäße geht, ne?
Die haben natürlich genauso Muskulatur und Bindegewebe, daraus ist unser ganzer Körper aufgebaut. Und da wir das überall im Körper haben, genau, sind Malformationen oder Gefäßanomalien oder gefährdete Gefäße immer noch ein großes Thema. Klar, und das ist im Notarztwesen, wenn man so einen Patienten hat, ist das immer ein großes Thema.
Klar, Stichwort Aneurysma, das ist halt, haben wir ein erhöhtes Gefahrpotenzial dafür. Ne?
Ganz genau.
Das erste Schlüsselwort.
EDS.
Aber vielleicht wollen wir es ein bisschen, vielleicht magst du es so ein bisschen einfach mal strukturieren. Ich rede ja einfach hier.
Ja, also, Ich glaube, genetische Bindegewebserkrankungen haben wir ja soweit schon festgelegt. Aber Achtung, es ist nicht nur Bindegewebserkrankungen. Es gibt hier 13 anerkannte Subtypen, wenn es um das Ehlers-Danlos-Syndrom geht. Und aber die wichtigsten Formen ist richtig die klassische Ehlers-Danlos-Syndrom-Subtypen, nämlich das, was du eben erwähnt hast mit den Bindegewebserkrankungen, aber auch das vaskuläre EDS oder die Hypermobilitäts-EDS. Dass das, was ja immer damit einhergeht, ne, dass man den Zeigefinger auf die Rückseite des Unterarms biegen kann, ja. Das ist sehr beeindruckend, aber das ist nicht die isolierte Erkrankung. Die bietet halt noch mehr. Und diese Subtypen, besonders auch die hypermobile EDS, die ist halt aber, wenn man ehrlich ist, auch die deutlich häufigere von diesen ganzen Subtypen, ne?
Ja. Man kann sich das vielleicht auch so ein bisschen als ein, ähnlich wie ein Kontinuum vorstellen. Also es gibt nicht, es sind einzelne Subtypen, die eine klinisch ganz unterschiedliche Ausprägung haben können. Also von nur übermäßig bewegliche Gelenke bis hin, ja, mit, also hypermobiles Ehlers-Danlos mit allen Gefäßmalformationen etc. Es ist also irgendwie ein Kontinuum, wo sich die Patienten da bewegen.
Es gibt auch diverse Mischformen davon.
Ja, genau,
ne?
Es gibt auch mehr so
Mischformen. Ja, das ist aber auch insgesamt alles sehr kompliziert, weil auch die genetische Ursache bisher nicht eindeutig identifiziert ist und wir hier das Problem haben, dass häufig die Diagnose hauptsächlich auf klinischen Kriterien basiert.
Ja, genau. Und das ist ja seit 2016, da gab es die internationale Ehlers-Danlos-Konferenz und da wurde auch diese Klassifikation festgelegt, die dann, wie du schon sagtest, mit den 13 Typen ist. Und genau, gibt es Major- und Mino-Kriterien, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, das muss man auch in der Diagnostik nicht ausführen, wo man dann zwei Major, ein Minor oder ein Major, mehrere Mino-Kriterien haben muss, um das dann zu diagnostizieren. Aber du sagtest es ja, es ist eine vor allen Dingen eine klinische Diagnose, flankiert dann mit genetischen Tests. Und das macht es natürlich auch so schwierig, diese Diagnose dann auch festzuziehen.
Ja, das ist richtig. Wenn man sich aber jetzt so die Gelenkhypermobilität anguckt, dann haben die halt auch, wie auch im Vorfeld schon beschrieben, überdurchschnittlich große Beweglichkeiten in den Gelenken. Das wird ja immer 1:1 assoziiert mit dieser Grunderkrankung, aber dadurch basierend auch ein erhöhtes Gefahr, ne, für klinische Zeichen, die wir dann sehen in der Notaufnahme oder als Notarzt, nämlich Luxation, Subluxation oder chronische Instabilitäten, ob es nun beim Sport oder in der Freizeit ist, genau, richtig.
Absolut. Und wie du sagtest, ist es ja schon, es ist eine Multisystemerkrankung, also es beschränkt sich ja nicht nur auf diese Hypermobilität, die dann am offensichtlichsten ist. Es kann ja auch überall anders, wo Bindegewebe ist, hatten wir schon angesprochen, auch Probleme geben, sei es in den Gefäßen, sei es Magen-Darm-Trakt, sei es in der Blase, Lunge, Augen, gesamtes Musculus, skeletales System. Und wo natürlich überall dann Probleme auftreten können, ist dann Schmerz auch immer noch ein Ausdruck von diesen mannigfaltigen Problemen. Und es ist ganz interessant, Schmerz ist jetzt kein diagnostisches Charakteristikum dieser Erkrankung. Aber es ist fast jeder Patient, der es hat, hat auch Schmerzen. So, also, nur es ist eben unspezifisch.
Ja, das ist das halt, ne? Mhm. Aber deswegen auch der Kreis, der sich dann hier schließt, weswegen wir diese Erkrankung für uns persönlich auch so wichtig und dafür nochmal danke an unsere Interviewpartnerin, dieses Thema vorgeschlagen zu haben, dass dieses klein, es ist ja auch eigentlich so ein kleines Chamäleon, wenn es um Schmerzen ist, ne? Es sind so verschiedene Schmerztypen, verschiedene Schmerzsensationen an verschiedenen Orten, die macht das dann auch kompliziert in der Diagnostik. Ne?
Absolut. Es gibt ja, man kann sich vielleicht ja, wenn man sich einen Patienten, der, es ist ja eine genetische Erkrankung, die irgendwann klinisch manifest wird, die ist ja immer da, aber klinisch manifest wird. Und man kann sich ja diese Schmerzkarriere eines solchen Patienten auch sehr, sehr lebhaft vorstellen. Das beginnt dann mit zum Beispiel hypermobilen Gelenken, die dann immer wieder traumatisiert werden, die kleine Mikrotraum haben und die dann natürlich immer einen nozizeptiven Schmerz machen. Also immer dann eine Reizung, eine Entzündung, ein Erguss. So, und das ist ja so diese Anfangsform. Und man kann sich dann vorstellen, das ist vielleicht am Anfang der Beginn, diese Schmerzform im Mittelpunkt steht, sich im Laufe der Erkrankung aber die Schmerzart dann ändern kann. Also über hypermobile Gelenke können genauso auch Nervenreizungen machen, können Kompressionssyndrome machen. Und dann hast du plötzlich dann neben der nozizeptiven Schmerzkomponente auch eine neuropathische Schmerzkomponente. So, dann hast du dann so einen Cocktail im Körper aus chronischer Entzündung, nozizeptiven Schmerzen und neuropathischen Schmerzen. Und das macht natürlich dann auch oder kann man sich gut vorstellen, auch eine zentrale Sensibilisierung. Oder hast du schon die dritte Schmerzart oder Schmerzkomponente in einer Erkrankung?
Ja. So. Und das dann natürlich auch noch kombiniert mit autonomen Dysfunktionen, die dann ja auch häufig einhergehen. Ne? Dann kommen noch orthostatische Intoleranzen, Schwindel beim Aufstehen, die dann natürlich auch naheliegend sind, Tachykardien, Fatigue. Letztendlich die Tachykardie auch häufig in Kombination mit dem POTS, also dem posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom, was häufig auch gar nicht erkannt wird, dass es dazugehört. Das macht es natürlich für so einen Patienten nicht einfach. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier am Anfang auch wieder so ein langer Leidensweg stattfindet, bis man überhaupt herausfindet, was man selber hat.
Ja, das ist ja auch klassischerweise. Man spricht ja von ungefähr einer Zeit zwischen Symptombeginn und Diagnosestellung von roundabout 10 Jahren. So, und so lange machst du halt Arzthopping und keiner weiß so richtig, was mit dir los ist.
Ja. Wahnsinn, ne?
Ja, ist wirklich Wahnsinn. Ist ja noch schlimmer als beim Dunbar-Syndrom.
Da hatten wir das auch schon, ne? Ja. Aber da braucht man halt ein bisschen Glück, dass man einen vernünftigen Diagnostiker in der Radiologie hat, der da so einen Dunbar dann auch sieht, ne? Den Luxus haben wir jetzt hier nicht mit einer radiologischen Diagnostik für ein Ehlers-Danlos-Syndrom, ne? Leider. Wie sieht das aus? Die haben ja ganz häufig gastrointestinale Symptome, ne? So Reflux und Magenentleerungsstörungen, Obstipation, Reizdarmsyndrom. Hilft das, um da schneller an die Diagnostik des EDS zu kommen? Hast du da mal was in der Literatur finden können?
Also ich habe dann spezifisch dafür nichts finden können, auch aber die gleiche Angabe, die du eben gerade zitiert hast, eben dass es eben auch diese Symptome eben Ausdruck dieser Erkrankung sein können. So, also ich glaube ehrlich gesagt, dass man oft an dieser Krankheit einfach vorbeischaut und einfach gar nicht dran denkt.
Ja, was ich schon gemeint habe, das ist dann doch im Detail so ein kleines Chamäleon, ne? Einer der vielen medizinischen Chamäleon.
Ja, und das ist, das ist halt immer das Problem der seltenen Erkrankung halt, ne?
Ja, leider. Ja. Was kann man da so machen? Gibt ein Kurativ, ist da was bekannt?
Nee, Kurativ ist mir nichts bekannt. Theoretisch könnte man sich natürlich vorstellen, dass es eine Heilung geben könnte durch Gentherapie. Nun ist das aber auch die genetische Grundlage bei Ehlers-Danlos ist sehr vielfältig. Es können Spontanmutationen sein, es können diverse kleinere genetische Fehler sein. Also es gibt nicht immer das eine Gen, was man dann auswechselt und dann wäre es alles in Ordnung. Dementsprechend ist das, glaube ich, die Hoffnung noch in sehr weiter Ferne. Aber wir reden ja hier oftmals über bei Schmerzmedizin über Quality of Life, also die Lebensqualität der Betroffenen so gut zu erhalten und zu verbessern, wie es eben möglich ist. Und es bieten sich hier die klassischen Bausteine einer jeden guten interdisziplinären Schmerztherapie dann an, wobei hier ein großer, großer Fokus eben auf die nicht pharmakologischen Interventionen hier ist. Also klassischerweise ist es wirklich die Physiotherapie und die Ergotherapie. Das hat hier noch einen besonderen Stellenwert, weil Patienten mit Ehlers-Danlos verlieren auch gerne so diese Tiefensensibilität, die Propriozeption und die zu schulen im Rahmen von der Physiotherapie ist halt sehr wichtig. Das verbessert sozusagen die Empfindung, die Haltung, den Gang, das aufrechte Stehen und das erhält natürlich auch die Muskulatur, was auch ein großer Faktor ist, weil du, so habe ich es gelesen, wir müssten eigentlich mal einen Physiotherapeuten fragen, wie machst du da eigentlich Physiotherapie? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du die klassisch irgendwie auf eine Gewichte auf die Schultern lädst und dann irgendwie da Squats mit denen machst, also Kniebeugen. So, das ist, glaube ich, schwierig irgendwie. Also das ist ein schwieriger Punkt, aber es ist ein großer Punkt. Ne?
Klar, aber dann hast du ja auch Übungen, Gleichgewichtsübungen, die du durchführen kannst.
Ja.
Letztendlich willst du eine vernünftige Anpassung von Alltagsbelastungssituationen generieren, wo sich der Ergotherapeut, die Ergotherapeutin sicherlich auch gut anbietet, hier eine Unterstützung zu darzustellen.
Ne? Ja, von der pharmakologischen Seite, also jetzt, das ist ja nur ein Ausschnitt, Physiotherapie, also psychologische Betreuung ist wichtig, um das Coping zu machen. Alles, das gesamte Potpourri der Nicht-Pharmakologie kann man natürlich hier wunderbar einsetzen, aber pharmakologisch natürlich auch, also gerade am Anfang der Erkrankung sind dann nicht steroidale Antirheumatika, NSAIDs, natürlich total sinnvoll, weil wir wissen, hast du einen nozizativen Schmerz, du hast eine Entzündung und wenn du diese Entzündung bremsen kannst, dann hast du natürlich auch einen großen Benefit. Opiate ist möglich, aber ist, glaube ich, keine sinnvoll langfristige Therapie. Also im Einzelfall sicherlich immer möglich. Da wäre eine zentrale Komponente in der späteren Erkrankung von, weil ihr das dann los haben, also sind natürlich die klassischen Antidepressiva, ist natürlich dann tritische Antidepressiva oder SSRI sind natürlich auch sinnvoll. Und ja, aber auch Cannabis. Hier ist es wieder.
Da auch ist es wieder.
Immer wieder mal eingesetzt, weil ihr das dann los.
Ja, genau. Da sind wir auch gespannt, was so die nächsten Studienphasen jetzt auch im Zusammenhang mit Rückenschmerz. Und da wissen wir, dass in der Pipeline noch andere Studien kommen. Mhm. Mal gucken, ob das Elasandus oder äquivalent Erkrankungen mit ähnlichen Problemen oder ähnlichen Neuropathien, die einhergehen, dass das vielleicht was ist.
Ja.
Ich habe dir ja versprochen, dass wir noch eine Patientin interviewen wollen. Wäre das jetzt der richtige Moment oder hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, hier nochmal was Rundes zu schaffen?
Also ehrlich gesagt, wollte ich dich genau das Gleiche fragen.
Weil ich habe dir nämlich noch eine kleine Studie mitgebracht, die ich ganz gut finde.
Ja, vielleicht magst du das, ich habe sie auch gelesen und vielleicht magst du sie so ein bisschen, die arbeitet vielleicht ganz gut raus, wo im Augenblick so ein bisschen die neueren Knackpunkte sind, die vielleicht interessante Anknüpfungspunkte sind.
Ja, es geht um Übersichtsarbeit von Matthew Westerman, der mit seinen Kollegen zusammen im Frontier in Neurology jetzt im Jahr 2025 eine Studie rausgebracht hat und sich hier mit einer ganz wichtigen Frage beschäftigt hat, was eigentlich mit dem Nervensystem beim Ehlers-Danlos-Syndrom bei den Patienten passiert.
Ja, ist ja eigentlich auch eine Bindegewebserkrankung.
Genau, traditionell ist es eine Bindegewebserkrankung, genau. Mit überwiegend natürlich bei den Gelenken, das hatten wir ja auch schon gesehen, das ist auch einer der wichtigsten der 13 Subtypen. Empfindliche Haut und eine erhöhte Gewebefraktilität, das haben wir ja schon gesehen. Aber die Autoren und Autorinnen zeigen auch deutlich, dass die Erkrankung weit über das Bindegewebe hinausgeht und beschreiben diese Besonderheiten im Detail. Nämlich viele Patienten und Patientinnen berichten nämlich über neurologische Symptome, wie zum Beispiel chronische Schmerzen, Fatigue oder aber auch Konzentrationsprobleme. Oder das, was viele Betroffene als Brain Fog beschreiben. Ne? Dieses nicht richtig klar denken, dieses Benebeltsein, das wird damit beschrieben. Die Studie fasst letztendlich Hinweise zusammen, dass bei EDS das autonome Nervensystem häufig betroffen ist. Das kann zu Symptomen wie Schwindel beim Aufstehen, das hatten wir ja auch im Vorfeld schon gesehen, beim POTS, Herzrasen, Erschöpfung, aber auch Probleme im Magen-Darm-Trakt führen. Außerdem finden sie in einigen Studien Hinweise auf eine Small-Fiber-Neuropathie, also Schädigung kleiner Nervenfasern, die unter anderem für Schmerz- und Temperaturwahrnehmung zuständig sind.
Also A-Delta- und C-Fasern.
Korrekto mundo. Ah.
Kleiner Hinweis auf die ersten Folgen,
wenn ersten, Sie noch mal hören. Die oder? Ersten vier Folgen, darf man sich gerne nochmal anhören.
Oh ja.
Besonders spannend ist aber auch, dass auch Veränderungen in bestimmten Gehirnregionen beschrieben werden, die für die Schmerzverarbeitung, Emotion und Körperwahrnehmung wichtig ist. Und das ist vielleicht auch etwas, wo man letztendlich Therapiekonzepte diesbezüglich noch ein bisschen anpassen kann und sollte. Also zentrale Botschaft der Arbeit lautet deshalb, dass EDS wahrscheinlich eine multisystemische Erkrankung, also nicht nur Bindegewebe, sondern Bindegewebe, Nervensystem und Schmerzverarbeitung, dass das alles eng miteinander verbunden ist. Und genau das ist sozusagen auch dann der wichtige Aspekt, der hier im Vordergrund kommt. Letztendlich ist das ja auch etwas, was wir vielleicht dann im Detail von einer Patientin hören können, die da auch schon ein paar Jahre mit Erfahrung hat.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und ich bin sehr dankbar, welche Geschichte wir jetzt zu hören bekommen.
Das zweite Schlüsselwort.
Brain.
Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Anna aus Hamburg und ich lebe mit einer seltenen genetisch bedingten Erkrankung, dem Ehlers-Danlos-Syndrom. Und ich möchte über das Leben mit der Erkrankung etwas aufklären und mehr Bewusstsein für seltene Erkrankungen schaffen.
Großartig. Also, toll. Also vielen, vielen Dank, dass wir diese Folge mit dir machen dürfen. Großartig. Und ich verrate vielleicht auch nicht zu viel, dass auch sozusagen du auch ganz viel Initiative an uns herangetragen hast, dass wir uns mit dieser Erkrankung und beschäftigen. Und ja, herzlichen Dank, dass du als Betroffene uns zur Verfügung stehst für dieses Interview.
Ja, gern.
Vielleicht magst du mal anfangen, irgendwie sozusagen gucken wir mal ein bisschen zurück in deine Historie. Kannst du dich noch so erinnern, wenn wir so an die ersten Anfänge, wo du so gemerkt hast, irgendwie ist was komisch, irgendwie stimmt irgendwas nicht, irgendwie so fällt dir da noch so der Anfang des Leidensweges noch irgendwas zu ein?
Ja, das war schon recht früh bei mir. So im Alter von 14 Jahren hatte ich erste Symptome, die waren sehr mild und diffus. Mhm. Also man konnte sie nicht wirklich einordnen und es waren primär Hautprobleme. Ich konnte weniger Sport machen als sonst. Ich war sehr sportlich früher, hatte dann auch eine Sportbefreiung in der Schule bekommen und immer mehr Schmerzen.
Anna, also darf Bewegen ich nochmal, ich nochmal ganz kurz fragen, warum konntest du keinen Sport mehr machen? Lag es an der Hauterscheinung oder war da irgendwas anderes ein Problem?
Nee, es lag an den Gelenken, also an mehr Schmerzen bei Bewegung. Ich war sehr beweglich und hypermobil, das heißt, man hat sich auch schneller verletzt. Ja, ich konnte einfach auch, ich war nicht mehr belastbar, ich konnte nicht mehr lange stehen, nicht mehr lange sitzen. Es war alles sehr anstrengend, ja.
Und war das so, erinnerst du dich noch, war das eher so ein Gelenk oder ein Punkt im Körper oder war das irgendwie schlagartig überall?
Ja, es waren Knie und Hüfte, also eher die großen Gelenke, ja.
Okay. Das ist ja, und dann nicht mehr so richtig viel Sport machen. Du warst 14 Jahre, das ist ja frustrierend, wenn man vorher viel Sport gemacht hat. Ja. Und wie ging es dann weiter? Hat man dann gesagt, alles klar, okay, das hat man mit 14 normalerweise nicht. Da fängt man ja nicht so früh an mit solchen Gelenkproblemen und Hauterscheinungen. Hast du dann mit 14,5 gewusst, was das für eine Grunderkrankung ist oder wie ging es weiter?
Nee, gar nicht. Also ich wurde auch gar nicht so ernst genommen, weil es hieß dann so, ja, Wachstumsschmerzen oder eben Pubertät und eben jung, da kann man noch nichts haben. Und es war so sehr frustrant für mich. Und es ging aber weiter. Ich bekam dann eben noch gastrointestinale Probleme, also Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Und es ging immer so weiter, also mehr Allergien und Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System. Und
wie hat sich das geäußert? Was hat sich das geäußert mit dem Herz-Kreislauf-System? Was war da das Problem?
Ich hatte POTS, also posturales Tachykardie-Syndrom. Also wenn ich zu schnell hochkam, hat es mich wieder umgehauen.
Okay.
Aber ist auch in der Pubertät für Mädchen nicht so unbekannt.
Ich wollte gerade sagen, das klingt doch, als ob man dich in eine Schublade gesteckt hätte.
Oder? Ja, hat man auch. Okay. Eben Frau und jung kann dann halt nichts haben, ne?
Ja, okay. Ja.
Und Wachstumsschmerzen.
Ja, genau.
Und Kortisonsalbe für die Haut. Entschuldigung, da war sie wieder, die Schublade.
Ja, aber okay.
Ist halt so gängig, ne? Es war ja auch noch nicht dramatisch schlimm, muss man sagen. Es war ja alles noch machbar für mich. Und außer eben körperlich nicht mehr.
Ja, okay. Also der Weg zum Hausarzt war dann eher frustrant dann.
Ja, sehr. Ja, sehr.
Und wahrscheinlich warst du mit 14 noch bei deinem Kinderarzt oder hattest du da schon Hausarzt? Wahrscheinlich Kinderarzt.
Ich wohnte auf dem Land damals, da gab es nur ein Arzt für alles.
Ja, okay. Also, Mensch und Tier.
Okay, das war wahrscheinlich kein Elastanlos-Experte.
Nee.
Und bist du da schon zu anderen Experten von dem geschickt worden? Ein Orthopäde, weil der noch irgendwie Knie und so. Nein, okay.
Nee, erzähl mal, wie ging es weiter?
Wie ging es weiter?
Nach außen konnte man immer schon sehen, dass ich sehr stark untergewichtig war und auch sehr krank aussah. Und ich glaube, so im Alter mit 18 habe ich dann wieder mehr die Initiative ergriffen und habe dann Fachärzte auch aufgesucht, weil es mir dann zu viel wurde. Und da hat sich dann langsam herauskristallisiert, dass es doch mehr ist als nichts.
Ja, und war das dann so ein langer Marsch durch die Institution, also von Facharzt zu Facharzt zu Facharzt?
Ja, so war's.
Okay. Es klingt ja so ein bisschen wie so ein Puzzle, das man zusammensetzen musste. Und gab es da irgendwie einen Puzzleteil und plötzlich passte es alles? Also gab es irgendjemand, der so einen Initialklick hatte und gesagt hat, Mensch, irgendwie, ich glaube, Sie haben das und das? Oder wie kam es denn zur Diagnose eigentlich? Ne?
Also so richtig, es gab keinen Arzt, der jetzt so die Rettung oder wie die Lösung hatte für mein Problem. Aber ich kam dann zu einem Rheumatologen und der hat die Hypermobilität der Gelenke erkannt und hat mich in eine orthopädische Reha geschickt. Und da wurde dann sehr schnell klar, dass das wirklich sehr viel mehr ist als nur Hypermobilität oder nur Allergien. Mhm. Und ja, die haben dann eigentlich schon fast alles Weitere für mich auch eingeleitet tatsächlich. Ja. Weil da sieht man mich ja längere Zeit am Stück und sehr intensiv.
Ja.
Das hat mir damals sehr geholfen. Ja.
Rheumatologe ist ja auch eher eine interessante Fachdisziplin, dass der die Idee hatte. Ich hätte ja so gedacht, Orthopäde oder so, der müsste da noch irgendwie mehr. Aber nun gut. Also
das hört sich ja auch an, dass eher der Reha-Arzt das noch mehr herausgefunden hat als der Orthopäde, ne?
Mhm.
Spannend.
Ja, ein Orthopäde, muss ich sagen, hatte auch einen großen Teil, also zur Hilfe beigetragen bei mir.
Wir wollen jetzt auch kein Orthopäden-Bashing hier machen. Also, das soll jetzt bitte keiner der Kollegen falsch verstehen.
Dafür schätze ich die Kollegen zu sehr.
Das ist richtig.
Sag mir mal, was sind so denn die häufigsten Beschwerden im Alltag, die du so beschreiben kannst?
Also jetzt heute, wie die häufigsten Beschwerden sind?
Ja.
Okay, das hat sich ja dann wirklich nochmal potenziert bis zum heutigen Zustand. Also am schlimmsten sind für mich Magen-Darm-Probleme. Also ich werde jetzt auch schon seit 2018 ausschließlich künstlich ernährt, muss ich dazu sagen.
Wow.
Also das hat sich wirklich drastisch verschlechtert.
Mhm.
Und ja, auch die chronischen Schmerzen sind halt immer schlimmer geworden. Auch mein täglicher Begleiter. Und ja, generell immer noch die früheren Probleme mit den Gelenken und mit der Haut. Ja.
Kannst du die Schmerzen nochmal kurz beschreiben, was das für Schmerzen sind, die dich begleiten?
Also ich habe tatsächlich primär Knochenschmerzen, weil ich schwere Osteoporose habe und dafür auch eben therapiert werde. Also mit starken Schmerzmitteln und auch mit Bisphosphonaten für die Knochen schon.
Mhm.
Ja.
Mhm. Was heißt denn das? Was kriegst du da für starke Schmerzmedikamente?
Fentanyl schon.
Ja.
Schon lange auch. Ja. Schon ganz oben angekommen.
Ja, wahrscheinlich als Pflaster, ne? Für die Haut oder was?
Beides. Also Pflaster ist eben meine Basistherapie und akut eben Sublingual-Tabletten zum Beispiel.
Mhm.
Ja.
Okay. Ja.
Aber damit komme ich eigentlich ganz gut durch den Tag. Gott sei Dank.
Okay. Das ist auch gut. Mensch, das ist ja schon. Kann man ja, wird man kurz sprachlos, ne?
Ja, dass so
man
da so natürlich
im jungen Alter schon die ganzen Probleme alle hier geschrien sozusagen.
Ja, das stimmt.
Ja. Und wenn du jetzt so unter Menschen bist, irgendwie gibt es da auch mal so komische Reaktionen von anderen, die das irgendwie gar nicht einordnen können?
Ja, schon. Ich kann das so ein bisschen selbst entscheiden, weil ich eben entscheiden kann, wie viel ich von meinem Körper zeige.
Mhm.
Also es ist immer noch sehr offensichtlich, dass ich sehr, sehr dünn bin.
Mhm.
Und je mehr Kleidung man anhat, desto weniger fällt das auf.
Ja.
Und eben, ich habe auch eben viele Hilfsmittel an meinem Körper direkt, wie zum Beispiel den Katheter, über den ich ernährt werde.
Mhm.
Den kann ich zeigen, muss ich aber nicht zeigen.
Ja.
Oder eben auch, ich habe am Körper auch ein Stoma und Sonden. Und das sieht man eben auch nicht, wenn ich Kleidung anhabe zum Beispiel.
Mhm.
Ja, aber wenn das mal sichtbar ist, dann kommen schon auch Fragen auf oder Blicke.
Ja, wie kann man die einordnen? Ist das für dich belastend oder ist es auch ein Weg, sich mitzuteilen und so die Sorgen loszuwerden?
Also für mich ist es ja sehr normal und ich sehe das auch gar nicht mehr.
Mhm.
Und wenn die Leute auf mich zukommen, sind sie meistens neugierig. Und das ist eigentlich eher was Positives. Also das finde ich schon eher dann auch gut, wenn gefragt wird. Und ja.
Ja.
So, ich gehe da eigentlich sehr offen mit um, muss ich sagen. Also ich verstecke das eigentlich selten, weil es auch zu mir dazugehört und ja, für mich das einfach mein Leben ist. Und ich sehe es auch nicht ein, mich immer zu verstecken, nur weil es anderen nicht passt.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ziehe ich auch den Hut vor. War ganz, ganz toll. Sag mal, wie sieht denn so dein Alltag aus? Also wie kann man sich das jetzt mit solchen Einschränkungen, die du hast, wie kann man sich so einen Alltag vorstellen bei dir?
Also ich kann schon sehr lange nicht mehr arbeiten. Das ist schon sehr schnell früh klar geworden, dass das nicht möglich ist.
Mhm.
Ich habe noch Abitur gemacht und auch eine Ausbildung und ein Studium.
Wow. Oh.
Aber dann ging das mit der Berufswelt nicht weiter für mich.
Mhm.
Ja. Und ich bin dann seitdem auch berentet schon.
Ja. Und bist du am meisten eingeschränkt jetzt durch die Schmerzsymptomatik? Oder ist es auch wir wissen ja auch, dass so Ermüdung, Fatigue ist ja auch immer ein großer Faktor. Hast du da auch große Einschränkungen?
Also oder? Fatigue jetzt nicht in dem Sinne. Ich habe eher eine sehr stark wechselnde Belastungsfähigkeit.
Mhm.
Also einen Tag kann ich schon noch was machen, den nächsten Tag geht gar nichts mehr. Damit kann man halt auch nicht arbeiten, weil man unzuverlässig ist. Mhm. Und ich habe halt super viele Arzttermine, Therapien, dann eben den ganzen, die ganze Belastung mit der künstlichen Ernährung, das erhöhte Infektrisiko. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr, sehr viel Zeit, die da drauf geht. Und da ist nicht mehr möglich.
Ja, also,
das ist ein Vollzeitjob.
Ja, das glaube ich. Ja. Machst du das denn alles, die Organisation so für Ernährung, alles, machst du das alles selber? Also
ich habe das alles gelernt professionell und kann auch alles selber machen, aber habe natürlich ganz viel Unterstützung im Alltag. Mhm. Das wäre sonst nicht auch nicht möglich. Also es geht
das glaube ich,
nicht.
Ja.
Sag mal, hattest du Lust mal ein, zwei Tage mal zu beschreiben, was du da so machst? Was heißt denn das, voller Kalender, ja. Arbeitstag?
Also meine Woche ist recht durchstrukturiert und immer ziemlich ähnlich. Also ich habe eigentlich immer viel Physiotherapie und sehe auch immer die gleichen Ärzte. Also zum Beispiel jeden Donnerstag meine Hausärztin. Da wird dann immer besprochen, was liegt an, wie geht es mir, was können wir noch machen. Mhm. Und ja, einen Tag kommt immer die Haushaltshilfe, damit im Haushalt hier alles funktioniert. Und ja, ist immer sehr, 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 sehr gleich so.
Wie oft
also
hast du denn
Psychotherapie und Ergotherapie und eben Physiotherapie.
Wahnsinn.
Genau, und dadurch bin ich eigentlich sehr beschäftigt.
Ja, das glaube ich, das klingt auch so.
Und sag mal, in der Physiotherapie, wie oft hast du die Woche?
Zweimal die Woche meistens, ja.
Okay, hast du da irgendwie spezielle Physiotherapie?
Was also natürlich außerhalb des Regelfalls, dass man insgesamt mehr Zeit hat. Also ich habe immer 3 Einheiten hintereinander getaktet und plus Wärme. Mhm. Und da kann man dann schon sehr viel machen tatsächlich.
Ja. Das sind 2
da
Stunden.
Da geht es darum, so eben die Gelenke zu stabilisieren, Muskel aufzubauen, Schmerzen zu lindern.
Mhm. Muskelaufbau, ja. Ausdauer, Krafttraining.
Okay. Ja, was möglich ist im Rahmen. Ne? Es ist schon sehr Low-Level-Physiotherapie.
Ja, alles klar.
Ja. Muss man sagen. Ja.
Hast du denn das Gefühl, du bist jetzt so mit allem, was du jetzt therapeutisch so machst und Physiotherapie, bist du denn so jetzt in so einer stabilen Phase oder gibt es noch große Ausschläge nach oben oder unten?
Nee, es ist relativ stabil. Mhm. Es geht, also bis wenn ich jetzt eine Sepsis bekomme, dann natürlich ist Land unter, dann nicht. Aber sonst ist eigentlich sehr stabil. Ich habe ein sehr niedriges, stabiles Gewicht. Ich habe relativ viel Lebensqualität für meine Verhältnisse. Ich habe super gute Ärzte um mich, die immer für Fragen zur Verfügung stehen. Also ja, ich bin eigentlich gut angekommen, tatsächlich. Ja, Gott sei Dank.
Hast du dich arrangiert so noch mit allem so ein bisschen?
Ja, und ich habe eben auch viel dafür getan, dass eben mein Umfeld so ist, dass es für mich passt.
Ja.
Also ich habe halt ein Wohnprojekt gefunden, wo junge, chronisch schwerkranke Menschen leben. Da bin ich vor 5 Jahren eingezogen und dadurch hat sich auch mein ganzes Leben nochmal komplett verbessert, muss man sagen. Weil mir ist alles behindertengerecht und barrierefrei. Das ist natürlich richtig, richtig gut.
Das ist ja toll. Also ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das ist ja fantastisch.
Gibt's. In Hamburg gibt es das.
Ja, du bist vom Lande dann auch nach Hamburg dann gezogen.
Ja,
ne?
Sehr schnell, weil das Versorgungsnetz war auf dem Dorf eine Katastrophe für eine chronisch kranke Person. Es war nicht machbar, da zu überleben.
Gut, das brauche ich jetzt nicht mehr fragen.
Nee. Alles klar. Ja. Aber ich finde das ja wahnsinnig toll, was du für eine Selbstwirksamkeit für dich so hast.
Ja.
Ne? Also wie du das anpackst und wie du das annimmst, das ist ja fantastisch. Also ich spüre jetzt auch keine große Verzweiflung, sondern einfach irgendwie eine Entschlossenheit, dass du einfach deinen Weg jetzt weitergehst, ist ja wirklich fantastisch. Also ziehe ich den Hut.
Ich bin sehr dankbar für das, was ich erreicht habe und auch für die Leute, die um mich rum sind. Das ist schon sehr, sehr toll.
Also, du hast ja auch viel gemacht dafür.
Also, bitte nicht besser. Ja, ich habe, also es kostete sehr viel Mut, Durchhaltevermögen, sehr viel Kraft und natürlich auch Momente kompletter Verzweiflung waren auch dabei, gebe ich zu.
Du hast ja jetzt nun doch noch dein Abitur gemacht und hast noch studiert. Was hattest du studiert? Das interessiert mich jetzt gerade mal so ein bisschen.
Ich habe internationale Fachkommunikation studiert in Flensburg.
Ja.
Ja. Ich wollte mal Übersetzerin werden. Das war mein Traumberuf.
Das
ich
war noch vor ChatGPT.
Was ist denn deine Lieblingssprache, die du übersetzen wolltest?
Französisch ist meine Lieblingssprache.
Wow. Ja. Aber das muss man auch richtig können. Da sind die Franzosen ja sehr eigen.
Aber es war Fachkommunikation, das ist nochmal was anderes, muss man dazu sagen. Also,
Und ist das was du willst du sowas nochmal machen? Irgendwie? Ist das irgendwie noch? Nee.
Ich bin raus.
Du bist raus.
Komplett raus aus dem Job. Also, ich bin schon so lange jetzt berentet.
Ja.
Und es ist überhaupt nicht machbar für mich, einen Job auszuüben. Also, ich dachte immer, Übersetzerin wäre cool, das kann man schön von zu Hause machen, das passt für mich. Aber auch das ging nicht. Also das geht halt auch nicht. Das geht halt nicht.
Woran liegt das jetzt, damit andere Leute verstehen, was das Problem dabei ist?
Einfach an der Unzuverlässigkeit und an der fluktuierenden Erkrankung tatsächlich. Ja. Und auch an der Schwere der Erkrankung. Also das ist schon einfach zeitlich auch gar nicht machbar für mich.
Ja, weil das glaube ich, ganz vielen nicht klar ist, ne, was so eine Erkrankung mit sich bringt. Es ist dann halt keine Erkrankung, die nur was mit dem Bindegewebe zu tun hat.
Nee, überhaupt nicht. Es ist wirklich eine ganz komplexe Erkrankung, wo ganz viele Organsysteme betroffen sind. Und das ist einfach nicht machbar mit dem Berufsleben.
Und hast du Kontakt zu deiner Community? Wie würdest du dich da einstellen? Hast du vielleicht mit deiner Krankheitssituation noch, ich sag mal ganz provokativ, noch ein bisschen Glück? Gibt es da noch andere, die du kennst, die noch ein größeres Päckchen zu tragen haben?
Nee, ich bin eher die oben steht, muss ich sagen. Also ich kenne viele mit meiner Erkrankung durch eben Austausch in auch den sozialen Medien. Aber ich bin schon eher eine von den Schwerstbetroffenen, muss man sagen. Also es gibt auch Leute mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom, die noch ein ganz normales Leben führen können, die normal essen können, die normal auch arbeiten können oder auch Sport machen können. Das ist für mich alles gar nicht mehr machbar. Ja. Also ich würde mich schon als schwer betroffen bezeichnen tatsächlich. Mhm. Ja.
Ja, klingt auch so. Ja.
Also meine Mutter hat es auch und ist in der leichten Ausprägung und da ist wesentlich mehr machbar.
Ja, okay.
Ja.
Was sind so deine Kernaussagen über diese Erkrankung? Was sollte jeder so ein bisschen wissen darüber?
Also das sagtet ihr am Anfang auch schon, dass es eben 13 Untertypen gibt, wobei sich die Symptome und der Schweregrad sehr stark voneinander unterscheiden. Somit ist die Ausprägung von Mensch zu Mensch eben sehr unterschiedlich. Das sagte ich eben schon, es gibt halt sehr leicht Betroffene und sehr schwer Betroffene. Und das hängt eben ab auch von der Art des Syndroms oder eben auch von dem Schweregrad. Und ja, genau. Und viele Leute kennen auch nur das hypermobile Ehlers-Danlos-Syndrom. Es gibt halt so viel mehr als nur das tatsächlich. Ja.
Ja, das hast du ja auch eindrücklich beschrieben, ne? Also irgendwie Schmerzen, die sieht man jetzt gar nicht nach außen. Und also hypermobile Gelenke kann man sich ja noch irgendwie in Bildern ja ganz schnell dann irgendwie auch vor Augen führen. Aber gerade halt so die Betroffenheit der inneren Organe, das war mir jetzt gar nicht so klar, dass das halt so ein großer Faktor sein kann im Rahmen dieser Erkrankung. Naja, es ist
eine Bindegewebserkrankung und ein Bindegewebe ist überall im Körper.
Natürlich,
und auch eben im Verdauungstrakt oder. Ja,
natürlich. Halt ich bin natürlich auch geprimed als Arzt sozusagen und habe die Bilder natürlich genauso vor Augen und dann fällt das sozusagen, fiel es mir natürlich auch noch nicht so ins Auge. Daher habe ich mich da auch weiterentwickelt.
Ja, ich werde auch oft von Ärzten gefragt, so ist das nicht die Krankheit mit der verletzlichen Haut und den überbeweglichen Gelenken? Aber es ist halt so viel mehr als nur das, muss man sagen. Es ist halt einfach viel, viel umfangreicher.
Ja. Wenn du so ein bisschen auf deine Geschichte zurückguckst, gab es da eigentlich irgendwas, was du richtig doof fandst, wo du sagst, Mensch, oh Gott, da bin ich echt so, da wurde ich so ungerecht behandelt, das ist so ein Mythos gewesen, den andere Leute auf mich projiziert haben, das muss ich unbedingt mal ausräumen.
Ja, generell gibt es so ein Sprichwort unter Medizinern, wo man sagt, wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras. Hm. Und das Zebra steht ja für seltene Erkrankungen. Ja, das bedeutet eben übersetzt, dass man zuerst gängige Diagnosen primär stellen sollte, weil seltene Erkrankungen unwahrscheinlich sind. Und das macht es natürlich schwieriger, seltene Erkrankungen überhaupt zu diagnostizieren. Also man kann auch mal an eine seltene Erkrankung denken, wenn man dem Patienten genau zuhört und eben Symptome auch nicht abspricht oder kleinredet. Das habe ich oft eben erfahren, so, ne? Weil man jung ist, kann man das nicht haben oder.
Dass du gar nicht ernst genommen wurdest, richtig, ne, am Anfang?
Ja, genau. Oder dass man einfach in so eine 0815-Schiene geschoben wurde, weil das eben wahrscheinlicher ist als was Seltenes. Aber es gibt auch eben seltene Sachen. Mhm. Ja.
Also sozusagen der Appell früher, wenn persistierende Symptome sind, auch mal an komische Sachen zu denken.
Ja, oder auch wenn sie länger anhalten und der Patient halt immer wieder sagt, das kommt mir aber komisch vor, das kann so nicht stimmen, ich fühle mich nicht richtig oder da ist noch mehr. Und da wird halt oft so gesagt, nein, das das wird schon das sein. Und das habe ich schon so oft gesehen und so. Und es ist manchmal eben anders tatsächlich.
Ja, ja. Wir nennen das ja auch gerne Fixierungsfehler dann, ne? Wenn man einmal seine vorgefasste Meinung hat, dass man da auch nicht so gerne von abweichen möchte.
Ich glaube, viele Ärzte kennen die Erkrankung auch nicht wirklich gut, außer einmal im Studium irgendwo kurz gehört und dann unter eben nicht so schwerwiegend abgetan. Und dann ist es auch eben schwer, sie zu diagnostizieren.
Ja, ne? Das ist richtig. Ja, ja, und ist auch nur dann eine Frage im Examen, ne? Das ist dann, und dann ist man auch schnell in der Schublade. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja.
Ja. Und dann auch noch als Frau, das macht es manchmal auch noch schwieriger, ne? Und als junge Frau. Es war wirklich nicht immer einfach, das da eben auch nicht zu verzagen und immer wieder standhaft zu bleiben.
Ja. Auf dem Lande auch noch, ja. Das,
ja, aber da bin ich schnell von weg. Also ich bin schnell in die Stadt, weil das war da ja wirklich gar nicht machbar für mich.
Und dann noch in die schönste Stadt in Deutschland.
Ja.
Naja, die war nicht so weit weg von meinem Ursprungsort.
Ja,
okay.
Ja, Mensch, Anna, ich glaube, wir haben so unsere emotionalen Fragen und inhaltlichen Fragen haben wir alle so gestellt.
Ja,
ne?
Also vielen Dank für diesen ganz persönlichen Eindruck mal in dein tägliches Auseinandersetzen mit der Krankheit und dass wir einfach mal einen Einblick auch gewinnen konnten, wie ist es denn so in deinem Leben und mit dieser Erkrankung. Ja. Und ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich bin ganz berührt, wie du den Kopf im wahrsten Sinne oben hältst und wie du mit diesem, und das ist ein schweres Schicksal, das du hast, wie du da umgehst, das ist echt mit so viel Positivität, wie ich jetzt so empfunden habe, finde ich fantastisch, finde ich unfassbar stark und also ich wünsche dir für die Zukunft, und da spreche ich für Marco auch, also fantastisch, geh diesen Weg weiter und behalte deine positive Art, wirklich ganz, ganz toll.
Ja, auch von mir. Großartiges Mindset. Also ganz großartig. Das sucht seinesgleichen. Schon allein unter der Bemerkung, dass du sagtest, ja, ich bin schon eigentlich die eins der größten Päckchen zu tragen hat. Fand ich schon sehr beeindruckend. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du gesagt hast, mit sowas sagst du, ich bin so im mittleren Niveau. Nee. Aber dass du gleich sagst, ich bin ganz oben. Das ist schon sehr beeindruckend. Nee, vielen Dank von deiner Seite aus nochmal für deine Initiative. Ganz großartig. Und dafür von unserer Seite nochmal vielen, vielen Dank.
Ja. Wir werden so ein bisschen ich hoffe, das ist auch in deinem Sinne, wir werden ein bisschen so die Literatur und auch natürlich vielleicht ein paar Adressen, mit denen vielleicht auch du gute Erfahrungen gemacht hast, mal in unsere Shownotes einstellen, für vielleicht andere noch frisch Betroffene, dass die eine mögliche Anlaufstelle dann auch finden, um noch weitere Hilfe zu bekommen.
Sehr gut.
Dann vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis dann. Okay. Tschüss.
Tschüss.
Das dritte Schlüsselwort.
Fuck.
Also, das ist ja wirklich eine, so wie wir es schon gesagt haben, eine mannigfaltige Erkrankung. Vielen Dank für diesen persönlichen Einblick von einer Betroffenen. Herzlichen Dank für das Interview. Es ist immer wieder spannend, wenn man es mal aus der betroffenen Perspektive erzählt bekommt.
Ja, ich kann mich auch nur dafür bedanken. Aber es fängt ja schon früher an. Es war ja schon die Idee für dieses Thema. Allein deswegen ist schon der Dank ganz groß.
Also eine mannigfaltige Erkrankung und wenn ich jetzt so drei Sachen mitnehmen würde, dann würde ich sagen, sind das diese drei. Also wenn ich es jetzt mal generalisiere, sage, die EDS-Patienten, die haben eben nicht nur Bindegewebsprobleme, die haben auch wirklich Probleme mit dem autonomen Nervensystem. Also mit allem, was du ja auch schon gesagt hast, was dazugehört. POTS mit Schwindel, Herzrasen, Fatigue. Das zweite ist eben, dass es nicht nur eine Bindegewebserkrankung ist, sondern eben, dass die kleinen Nervenfasern eben genauso geschädigt sein können. So, also das heißt, dass man eben diese, was wir ja dann so als Small Fiber Neuropathie, was du gesagt hast, eben ganz häufig auch dann eben haben. Also nicht nur irgendwie den klassischen Gelenkschmerz, sondern eben auch diese neuropathischen Schmerzen, brennende Schmerzen, Kribbeln, Temperaturbeschwerden und eben auch diese autonomen Beschwerden. Und das ist, glaube ich, das ist ja im weitesten Sinne eben diese Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme.
Aber du hast keinen POTS.
Nee, ich habe Brain Fog. dieser Brain Fog, dass das auch eben, wie du schon sagtest, eben wahrscheinlich biologische Ursachen haben kann, ne? Dass du einfach auch Veränderungen im Gehirn hast, die diese Symptome dann auslösen können.
Ja, und das wissen wir ja auch durch Studien. Insular, Amygdala und präfrontaler Cortex sind halt hier auch betroffen. Und das zeigen dann ja auch die bildgebenden Befunde.
Ja.
Das kann man da ja gut sehen. Und das erklärt ja dann auch zentrale Schmerzverarbeitungsstörungen und auch diese wichtigen Aspekte Emotionen und Körperwahrnehmung. Und wahrscheinlich ist das auch ein Bereich, wo wir dann auch nochmal besser ansetzen können therapeutisch.
Das glaube ich auch. Marco, ich bin dafür, wir versuchen uns an einer neuen Rubrik in unserem Podcast.
Oh, oh, oh. Wie verhindere ich Brain Fog oder
nein,
was?
Nein, wir nennen das die neue Rubrik. Ist das Mythos oder kann das weg?
Das fällt dir jetzt spontan ein. Nein, ja,
das
großartig.
Das fällt mir natürlich nicht spontan ein.
Ist das Mythos oder kann das weg? Okay.
Genau.
Ja, sehr schön.
Du hast natürlich extrem gut vorbereitet, dich und extrem gut vorgearbeitet.
Also die Rubrik war mir nicht bewusst.
Nee.
Aber mir waren Mythen für die EDS, genau, war mir bekannt. Und für mich persönlich war das wichtig, dass man die nochmal anspricht.
Ja.
Ist das Mythos oder kann das weg?
Man ist ja oftmals verhaftet in seinem Denken und in seinem Glauben. Und jetzt können wir ja nochmal zusammenfassen, dass man vielleicht es wegschmeißt.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Also EDS bedeutet einfach nur überempfindliche Gelenke.
Ja, und das stimmt halt einfach nicht. Es betrifft das gesamte Bindegewebe im Körper.
Ja.
Und das kann alles Mögliche machen. Es kann Gelenke sein, es kann Haut sein, es können Gefäße sein, Magen, Darm, Trakt, autonomes Nervensystem und auch Gehirnveränderungen mit chronischen Schmerzen.
Und das hat ja einen Grund, dass es 13 Subtypen gibt und deswegen würde man heute den EDS eher als multisystemische Erkrankung betrachten.
Genau. Mein Mythos, den ich sagen würde, EDS ist extrem selten.
Und das haben wir ja auch schon am Anfang gemacht. Das ist ja eher nicht der Fall. Das liegt unter anderem auch daran, dass es halt 13 verschiedene Subtypen gibt und einige davon sind sicher selten, aber wir haben auch häufige Subtypen und dazu gehört unter anderem das hypermobile EDS, wird jedoch aber auch häufig diagnostiziert und ist vermutlich deutlich verbreiteter als lange angenommen. Und Grund dafür ist, das ist leider die Kehrseite der Medaille, es hat halt lange Diagnosewege und mangelnde Bekanntheit und Überschneidung leider auch mit anderen Diagnosen und das macht es letztendlich schwierig und Experten gibt es halt auch nicht auf jedem Baum.
Nee.
Ich habe noch einen dritten für dich.
Na?
Wenn man EDS hat, sieht man das sofort.
Ja, ist natürlich auch nicht richtig. Das haben wir ja gesagt. Also viele Betroffene wirken äußerlich vollkommen gesund. So, aber du siehst es halt nicht. Ne? Sie können ja alles Mögliche haben. Und weil es eben so ein bunter Strauß von Symptomen gibt und die eben so mannigfaltig sind, es ist eine vielleicht manchmal auch unsichtbare Erkrankung, die wir hoffentlich in Zukunft vielleicht ein bisschen sichtbarer machen.
Ja, auf alle Fälle. Wir müssen dem Chamäleon ein besseres Bild geben, damit es sich nicht versteckt.
Anders einfärben.
Ja. Anders einfärben, genau. Ja, hervorragend. Mensch, Jan-Peer, vielen, 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 vielen Dank. Auch nochmal in diesem Zusammenhang an unsere Interviewpartnerin.
Ja, vielen Dank.
Das ist großartig. Wir leben von solchen Themen und wir leben auch von so wichtigen Personen, die das live berichten können.
Und jetzt kann ich ja wieder meinen Werbeblock einspielen.
Bitte.
Wenn es Themen gibt, die euch am Herzen liegen, die ihr gerne in unserem Podcast behandelt wissen möchtet, schreibt uns, ruft uns an, nehmt Kontakt mit euch auf. Wir sind immer begeistert über Feedback, das wir von euch bekommen. Im Vorwege schon herzlichen Dank.
Genau. Also bitte eine E-Mail an podcast@derschmerzcode.de. Du darfst es nochmal wiederholen.
E-Mail an podcast@derschmerzcode.de.
Und damit bleibt es mir, mich nochmal zu bedanken, nochmal darauf hinzuweisen. Jeden ersten Donnerstag des Monats um 6 Uhr kommt auf allen gängigen Podcast-Plattformen eine neue Folge raus. Wir beide freuen uns schon auf den nächsten Monat und bleibt gesund.
Bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.